Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir heute mit allen Fantasy-Fans da draußen einen Blick in die Streaming-Zukunft werfen wollen, was das berühmte Genre so bereithält. Und vor allem wollen wir da einen Fokus auf Netflix legen, die nämlich eine ganz, ganz große Fantasy-Extravaganza mit uns vorhaben, mit neuen Narnia-Filmen. Und um euch die ein bisschen konkreter vorzustellen, noch vor anderen Fantasy-Projekten, habe ich mir meine Kollegin Joanna Müller eingeladen. Hallo Joanna.
Hallo.
Ich weiß, dass du Herr der Ringe-Fan bist und dass du Harry Potter-Fan bist. Lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du bist Fantasy-Fan?
Ja, auf jeden Fall.
Du bist es also. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster.
Nein, du hast auf jeden Fall recht.
Das ist doch sehr schön. Ja, es ist spannend. Es kommt so ein riesiges Narnia-Fantasy-Projekt, was sich so groß anhört, wie man es lange nicht mehr hatte bei Netflix, habe ich das Gefühl, oder?
Auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, es ist fast das größte Filmprojekt, was Netflix jemals eigentlich geplant hat. Ne? Also das übersteigt, glaube ich, viele Dinge, die wir bisher gesehen haben.
Dann wollen wir uns das natürlich konkreter ansehen und starten hier mit ins Streamgestöber. Bisher hat man große Fantasy, oder tue ich tatsächlich auch immer noch, eher mit Kino assoziiert, würde ich sagen. Also da kommt ja jedes Jahr dann doch noch irgendwie ein, zwei große Fantasy-Blockbuster raus. Heute, dieses Jahr schaue ich so auf Drachenzähmen leicht gemacht oder Wicked 2, was uns da erwartet. Aber auch die Streamer lassen sich durchaus mal in diesem Genre blicken, viel in Serien, manchmal auch in großen Filmen. Ich erinnere mich da zum Beispiel, letztes Jahr war das, glaube ich, dass Netflix Damsel rausgebracht hat, diesen Millie Bobby Brown Fantasy Action gegen Drachenfilm. Hast du den geguckt damals?
Den habe ich geguckt, ja.
Warst du angetan oder eher enttäuscht davon?
Ich war eher enttäuscht, würde ich sagen. Also das war so für einen Netflix-Film, war so ein Snack für zwischendurch, war in Ordnung, aber es war jetzt kein Fantasy-Blockbuster, der irgendwie auf Kinoebene
Nachhall hatte, wo du dir unbedingt einen Sequel wünschst.
Nee, bitte nicht.
Was würdest du denn sagen, wenn du dieses Fantasy-Genre anschaust, was fasziniert dich daran so oder was lockt dich da immer wieder hin, dass du sagst, ach, so ein Fantasy-Film kann man immer gucken?
Ja, grundsätzlich ist es das Abtauchen eben in eine ganz andere Welt. Ne? Also Fantasy stellt uns ja immer ganz kreative und fantastische Figuren vor, wartet häufig halt eben auch mit einer großen Bildgewalt auf. Ne? Häufig ja irgendwie große Landschaftsaufnahmen, die irgendwie Berge, Wälder und so weiter uns vorstellen und
alles mit Magie kombiniert,
genau,
noch wahrscheinlich.
Also
alles, was man im Alltag eigentlich nicht hat, oder?
Genau, es ist einfach so ein ganz anderes Erlebnis als das, was man eben alltäglich erlebt.
Ist bei mir auch so Abenteuer auf der Couch zu Hause, schön zum Wohlfühlen, irgendwie viel, viel Magisches, was da passiert. Große Bilder, das mein Go-To-Genre auf jeden Fall ist es. Und was uns dann Netflix da mit Narnia zaubern will, das schauen wir uns gleich an, aber das gibt's jetzt hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Wir fangen mal bei Netflix an, um euch ein bisschen auf die Fantasy-Zukunft einzuschwören. Da gibt es, wann wurde der eigentlich angekündigt? Einen großen Narnia-Film, und es ist nicht nur ein Film, der da kommt, sondern ein riesiges Projekt, was uns in Zukunft erwartet. Narnia habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es ist ein Buchzyklus von C.S. Lewis erschaffen, der unter anderem ja auch mit Tolkien befreundet war, also dem Herr der Ringe-Schöpfer J.R.R. Tolkien. Beide hatten Oxford-Lehrstühle und haben sich da in mythische Welten begeben, um ihre Bilder auf dem Papier zu erschaffen. Schon so ein bisschen auch Multiversum und Parallelwelt, witzigerweise, was da erschaffen wurde, denn kennt man heute vielleicht eher so aus Marvel-Region, dass man denkt, jetzt hier so noch so ein Multiversumsfilm. Aber nein, damals gab es auch schon Fantasy-Parallelwelten, in die Menschen gereist sind. Viel noch angereichert auch so mit christlichen Motiven, wenn man so einen großen Löwen jetzt so als Gott nehmen will oder so. Und Märchen, die da auch so reinspielten aus Großbritannien. Vielleicht einfach kurz zur Vorstellung. C.S. Lewis hat 7 Bücher zu Narnia veröffentlicht, die zwischen 1950 und 1956 kamen. Also richtig dicht nacheinander rausgehauen, die Dinger. Sind jetzt auch nicht besonders dick, aber durchaus schon so ein Zyklus, wo meist dann Kinder der realen Welt in die fantastische Magiewelt entflohen, also nach Narnia reisten, sei es nur durch Wandschränke oder durch andere Mittel. Und diese Buchreihe ist seitdem extrem erfolgreich gewesen. Also sie existierte jetzt schon 75 Jahre, zumindest das erste Buch, und wurde 120 Millionen Mal Exemplare verkauft. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Also das reicht jetzt vielleicht nicht an so eine Zahl wie Harry Potter ran, was 600 Millionen Mal verkauft wurde, aber das ist ja auch so eine unerreichbare Sache. Und in 47 Sprachen übersetzt heißt das schon, dass es eigentlich auf der ganzen Welt angekommen ist. Hast du eins der Bücher oder mehrere der Bücher gelesen?
Ja, ich habe sie alle gelesen.
Oh.
Das ist aber schon eine ganze Weile her.
Ja,
ne? Also auch eher so in der Jugend. Ich habe aber zuletzt nochmal die ersten beiden tatsächlich gelesen, um sie aufzufrischen.
Die ersten beiden, wenn du die ersten beiden sagst, meinst du chronologisch die ersten beiden oder die Veröffentlichungsreihenfolge?
Ich meine chronologisch. Also ich habe das Prequel nochmal gelesen,
okay.
Weil das wird ja noch wichtig.
Ja, ja.
Und dann auch nochmal den quasi nach Veröffentlichung ersten Teil, den ja auch die meisten kennen.
Sehr gut.
Der König von Narnia, genau.
Ja, bei mir war es auch so, ich war glaube ich 14 oder so, als ich die in der Bibliothek gelegt habe. Da habe ich mich so einmal quer durch die ganze Fantasy-Abteilung gelesen und da standen die halt alle nebeneinander. Okay, es scheint wichtig zu sein, muss ich mitnehmen. Und
sie sind ja auch nicht so lang, ne?
Genau, deswegen, man hat die schnell durch. Insofern lohnt sich das schon. Also vielleicht nochmal kurz zur Vorstellung so ein bisschen, damit ihr einordnen könnt, wovon wir hier überhaupt reden. Also, der König von Narnia oder im Englischen The Lion, the Witch and the Wardrobe erschien 1950. Das war der erste veröffentlichte Narnia-Band und deshalb auch der am meisten verfilmte, würde ich sagen. Und der auch, vielleicht auch, würde ich auch sagen, der zugänglichste von allen.
Mhm, auf jeden Fall.
Da reisen die 4 Pevensey-Geschwister Peter, Susan, Edmund und Lucy in die Welt von Narnia und kämpfen gegen die weiße Hexe, die da etwas Winter Wonderland übertrieben hat. Dann haben wir 1951 Prinz Caspian von Narnia, im Englischen einfach Prinz Caspian. Da kehren die Geschwister zurück und kämpfen wieder mit Prinz Caspian gegen böse Mächte. Und 1952 kam Die Reise auf der Morgenröte, im Englischen The Voyage of the Dawn Treader. Da gibt es dann auf einmal nur noch Lucy und Edmund, also die jüngeren beiden Geschwister, die dann ihren Cousin Eustache, keine Ahnung, wie man so diesen Namen ausspricht, aber ein sehr englischer Name, mitnehmen auf eine Seereise, wo dann auch noch Prinz Caspian wieder vorbeikommt. 1953 erschien Der silberne Sessel, beziehungsweise The Silver Chair im Englischen, wieder Eustache mit Mitschülerin, jetzt einer neuen Jill Pole, die dann Prinz Caspians Sohn Rilian retten sollen. Dann haben wir 1954 Der Ritt nach Narnia, im Englischen The Horse and His Boy, was eher so ein Spin-off ist. Also da geht's um einen Jungen, der mit Shasta heißt er, der mit seinem sprechenden Pferd nach Narnia flieht. Und so ein bisschen seine Abenteuergeschichte. Und das ja spielt eher parallel zu Band 1 und 2. Dann haben wir 1955 Das Wunder von Narnia. Das solltet ihr euch jetzt besonders gut anhören, denn das wird gleich noch wichtig. Im Englischen The Magician's Nephew. Das ist so ein bisschen die Narnia-Origin-Story, also die Entstehungsgeschichte, wie Aslan diese Welt erschuf und das
erste
Böse
Buch
kommt.
Genesis quasi.
Genau, genau. Schon sehr biblisch kann man da darüber gehen.
Ja.
Das spielt nämlich im Jahr 1900. Da reisen Diggory Kirk und seine Freundin Polly erstmals da in so eine mystische Welt und treffen da eine böse Hexenkönigin, die vielleicht später auch noch wichtig wird. Und da wird dann so ein bisschen die Grundlage für alles Spätere gelegt. Und dann kam 1956 noch das letzte Buch, das heißt dann entsprechend auch Der letzte Kampf oder The Last Battle, das 200 Jahre später hinter dem allen spielt. Da kommen dann Jill und Eustache nochmal zurück, um kämpfen unter anderem gegen einen bösen Affen. Also ein bisschen der Abschlussband. Und das Interessante ist jetzt, dass diese
Bücher in dieser Reihenfolge, in der ich es euch vorgestellt habe, natürlich nicht chronologisch funktionieren, sondern auch noch ein bisschen umsortiert werden müssten, wenn man sie sozusagen in der Narnia-Reihenfolge liest, wie alles in Narnia passiert. Da wäre dann das Wunder von Narnia das erste, dann kommt der König von Narnia, dann der Ritt von Narnia, der Prinz Caspian von Narnia, die Reise auf der Morgenröte, der silberne Sessel und der letzte Kampf in dieser Reihenfolge. Aber natürlich hat man Erinnerungen, dass man auch in seinem Kopf ja theoretisch vor- und zurückspringen kann. Wir kennen das ja auch aus der Filmwelt, dass es da Prequels und Sidequels und sonst was alles gibt. Insofern, ja, ist das so ein bisschen jetzt für euch die Einführung in die Literaturwelt von Narnia, die natürlich auch verfilmt wurde. Und da wollen wir euch auch nochmal einen kurzen Abriss, glaube ich, geben, um euch einzuschwören auf das, worauf jetzt Netflix da noch aufbauen wird. Denn da existiert ja schon was. Was war deine erste Filmberührung mit Narnia, Johanna?
Ja, es war natürlich die Disney-Trilogie, die von 2005 bis 2010 in die Kinos gekommen ist. Also 2005 war ich auch bei Narnia, der König von Narnia im Kino. Das war meine erste Berührung damit, aber das ist natürlich nicht die erste Verfilmung gewesen. Da war ich noch ein bisschen zu jung, beziehungsweise noch nicht auf der Welt, als die rauskam. Ja.
Hat dir das damals gefallen im Kino, die Disney-Version? Der erste Film, hat
ja,
dich richtig
jeden
mitgenommen?
Fall. Genau, also es war ja so ein bisschen Kinderherr der Ringe, ne?
Ja, schon
kann man
so ein
schon
bisschen.
So sagen.
Ja,
genau. Also den ersten Teil, den gucke ich auch jetzt immer noch super gerne. Ist einfach sehr, sehr schön und detailverliebt und liebevoll gemacht. Also da würde ich schon sagen, den kann man guten Gewissens nochmal gucken.
Und James McAvoy als Herr Tumnus ist sowieso ein Klassiker. Der hat ja auch so ein bisschen seine Karriere dann damit noch weiter gestartet, so internationalen Erfolg gehabt.
Genau. Oder auch Tilda Swinton,
Tilda Swinton,
weiße Hexe, ist natürlich auch iconic.
Ironischerweise die ganzen Kinder, die da mal mitgespielt haben, sind dann eher anderswo gelandet jetzt in ihren Karrieren.
Ja, genau.
Ja, gut. aber wie gesagt, es gibt halt, das ist so schon das berühmteste aktuell, was man an Narnia-Verfilmungen schauen kann, aber es gibt ja noch weitere. Kannst du da mal ein bisschen sagen, was du noch kennst?
Genau, also insgesamt wurde die Narnia-Reihe schon viermal für TV und Kino verfilmt. Mhm. Also als erstes gab es eine 10-teilige Miniserie auf ITV. Die hat sich vor allem der König von Narnia vorgeknöpft, die kam 1967 raus.
Mhm. Schon ein bisschen her?
Schon ein bisschen her, genau. Habe ich tatsächlich auch nicht selber gesehen. Also ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast.
Da bin ich nie rangekommen leider bisher. Aber irgendwie bin ich angepickt, dass ich denke, ich muss auch alle anderen vorher nochmal gucken, bevor die Narnia, die Netflix-Sache kommt.
Ja.
Na gut. Wie sieht's aus? Dann gibt's ja noch einen Animationsfilm von 79.
Genau.
Hast du den mal gesehen?
Den habe ich auch nicht gesehen.
Ich kenne nur dieses Cover oder Poster, wo ich denke, das sieht aus wie diese furchtbaren, abgepausten, schlechten Animationsfilme, die es dann immer so als parallel zu zum Beispiel Anastasia gab's da noch so einen Rip-Off Anastasia. Mhm. So in der Animationsart sieht es aus, dass ich denke, ich weiß nicht, ob man den wirklich gucken möchte, ob der besonders gut ist, aber irgendwie so für die Vollständigkeit.
Ich meine, ist ja auch nicht so lang, ne? Also so ein 95-minütigen Animationsfilm kann man vielleicht noch besser zwischenschieben als eine 10-teilige Miniserie.
Wahrscheinlich schon. Wie sieht's aus mit der BBC-Miniserie, die 1988, 89 und 90 in drei Teilen, aber jeweils mit 6 Folgen kam?
Die habe ich auch nicht gesehen.
Dann müssen wir es mal zusammentun. Die habe ich nämlich gerade aus der Bibliothek mitgenommen.
Ah, okay.
Die gibt's da so als DVDs noch richtig, ein haptisches Medium. Und habe ich mir jetzt mal auf die Liste gesetzt, dass ich denke, okay, das kann man mal durchgucken. Das ist noch nicht so alt. Dann einfach mal zu sehen, wie so eine der ersten Fernsehverfilmungen mit da noch umgegangen ist mit diesem Stoff. Und zumal sie ja auch weiterreicht als die Kinoverfilmungen.
Genau, der silberne Sessel wurde da nämlich auch noch mitverfilmt.
Genau, genau.
Also das...
Da wurde einfach König von Narnia ist natürlich immer der Klassiker, der muss quasi mitverfilmt werden. Dann Prinz Caspian von Narnia und die Reise auf der Morgenröte sind dann irgendwie so eine Miniserie beim BBC geworden. Mhm. Wahrscheinlich, weil Prinz Caspian in beiden vorkommt.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Und der Silberne Sessel habe ich tatsächlich noch nie als Verfilmung gesehen. Da gab es ja ewig auch Gerüchte, dass Disney plant, noch einen vierten Narnia-Film fürs Kino zu machen und der kam dann aber nie.
Ja, genau. Ich glaube, da ist so ein bisschen, weil ja der dritte Film auch schon nicht mehr so erfolgreich war, hat sich das dann alles so ein bisschen verlaufen.
Ja,
also es war, glaube ich, dann zwischendurch mal geplant, sogar auch, dass Millie Bobby Brown da mitspielen soll.
Ach,
und so.
Wirklich?
Ja, genau. Aber das ist dann alles nichts geworden. Also, ja.
Okay. Haben wir also so ein bisschen den Überblick, was es schon an Narnia-Unterhaltung gibt, können wir jetzt mal uns genauer Netflix angucken. Was ist denn da geplant? Wo ist denn der beste Angriffspunkt, um Leuten zu sagen, das könnte interessant werden bei Netflix, eine Narnia-Verfilmung?
Naja, grundsätzlich plant Netflix, alle diese Bücher zu verfilmen. Also das ist ja schon mal eine Ansage. Ne?
Okay.
Also da gab es zuletzt auch ein bisschen verwirrende Gerüchte, nämlich der IMAX-Chef hat da irgendwie letztens irgendwie gesagt, vielleicht kommen sogar 8 Filme. Ursprünglich waren aber irgendwie mal 7 Filme angekündigt, also ein Film pro Buch. Mhm. Dann habe ich auch mal gehört, es kommt vielleicht irgendwie auch noch eine Serie oder so. Da ist dann auch so die Frage, wo könnte man da vielleicht noch ansetzen? Aber ich glaube, worauf wir uns konzentrieren können, ist auf jeden Fall so diese Filmadaptionen, die auf jeden Fall kommen. Erstmal kommen 2 Stück von Greta Gerwig. Mhm. Das ist schon festgesetzt und alles Weitere wird man dann wahrscheinlich sehen, wie es läuft.
Pläne können ja auch nochmal über den Haufen geworfen werden, wenn sie merken, da interessieren sich nicht genug Leute für Narnia bei Netflix.
Es ist zu teuer und es lohnt sich nicht oder so, aber grundsätzlich ist da halt eben, ja, eine riesige Reihe geplant, wie man sie halt eigentlich nur aus dem Kino kennt. Ne? Also ich habe echt nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, im Streaming-Bereich gab es noch nie so eine große Filmreihe.
Ja, man kennt es halt eher von Serien, dass man denkt, kommt jetzt noch eine Staffel
oder kommt jetzt noch
was, aber so richtig als Film.
Genau, oder sowas wie Rebel Moon oder so gab es auch. Es waren 2 Teile, aber das ist ja wirklich so, ich sag jetzt mal 7 Filme, ne? So wie man es vielleicht aus der Harry Potter-Reihe kennt, auf Streaming erscheinen.
Das ist schon was Besonderes.
Deswegen, also da kann man sich schon auf was gespannt machen.
Ja. Auf jeden Fall, das klingt erstmal gut. Mich hat natürlich auch sofort gereizt, dass so von Anfang an Greta Gerwig damit verknüpft war, dieses große Fantasy-Projekt umzusetzen. Woher kennst du denn Greta Gerwig oder woher kennen die Leute da draußen diesen Namen?
Ja, aus ganz, ganz vielen Filmen wahrscheinlich. Greta Gerwig hat gemacht, wahrscheinlich am bekanntesten Barbie.
War ihr großer Blockbuster-Erfolg.
War ihr großer Blockbuster, nachdem sie halt lange Zeit eher so Indie-Filme gemacht hat. Ne? Da zum Beispiel
Frances Ha,
Lady Bird oder auch Little Women.
Ich habe Little Women geliebt.
Ja, ich liebe Lady Bird. Also deswegen, ich bin großer Greta Gerwig-Fan schon seit Jahren. Deswegen, das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass sie da eben hintersteht. Mhm. Und ja, zumindest 2 der Filme halt eben umsetzen wird, sowohl als Regisseurin als auch als Drehbuchautorin. Mhm. Ich bin nur gespannt, also sie hat halt noch keinen Fantasy-Film gemacht, ne, so. Deswegen.
Das kann ja häufig dann nochmal was anderes werden mit großen Sets und Kostümen,
genau,
dass man da gar nicht so, sie hat ja eine sehr besondere Art, ihre Schauspielenden auch zu lenken, dass man denkt, sie macht das irgendwie sensibel und gefühlvoll und kann trotzdem auch mit großen Bildern umgehen, wie man bei Barbie gesehen hat, so.
Ja.
Deshalb bin ich eigentlich optimistisch, dass sie das stemmen kann, aber wie das dann sich im Fantasy-Genre äußert, bin ich auch noch sehr, sehr gespannt.
Ja, genau.
Ja. Über Greta Gerwig hinaus, die jetzt Regie und Drehbuch verantworten wird, gibt's ja auch schon ein paar Leute, die zum Cast verkündet wurden. Wen kennen wir denn da? Oder wer ist überhaupt schon offiziell?
Also die erste Person, die ganz offiziell verkündet wurde, ist Emma Mackey, die
Netflix-Fans natürlich kennen.
Genau, Netflix-Fans sollten sie kennen aus Sex Education, aber auch in Barbie war sie in einer Nebenrolle zu sehen.
Stimmt, deswegen, die Verbindung habe ich noch gar nicht gezogen.
Genau, deswegen dachte ich dann so, Greta Gerwig kennt sie also schon, hat sie schon mal inszeniert. Ja.
Und passt, und ich glaube, also so vom ersten Eindruck würde ich auch sagen, passt sofort für diese weiße Hexe, die uns da vielleicht erwartet.
Ja, ich dachte ehrlich gesagt zuerst so, ich meine, man hat halt einfach ganz extrem so die Tilda Swinton im Kopf. Ne?
Ja,
das ist
schon
halt so ein bisschen
wahr.
Das Ding. Und Tilda Swinton war, glaube ich, damals auch ein bisschen älter schon. Und ich dachte dann so, Emma Mackey ist ja relativ jung. Und die weiße Hexe muss ja auch so sehr, ich sag jetzt mal,
kühl.
Kühl und auch so machtvoll erscheinen und so weiter. Da dachte ich so, ist so eine junge Schauspielerin die richtige Wahl? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Aber
dann kam ja später noch die Ansage, dass wir wahrscheinlich gar nicht das erste Buch, also das Der König von Narnia bekommen. Und dann macht es vielleicht wieder Sinn, wenn man sagt, man erzählt ihre Vorgeschichte.
Genau, wo sie dann vielleicht auch noch ein bisschen jünger ist. Das dachte ich mir dann halt auch. Nur dann ist die Frage, wie wird es dann sein, wenn es dann weiter verfilmt wird und sie das dann weiterhin spielt.
Stimmt, da liegen ja wahrscheinlich nicht so viele Jahre dazwischen, dass sie jetzt reifen und altern kann.
Ich glaube, eigentlich liegen da, mal grob überschlagen, vielleicht 50 Jahre oder so zwischen.
Ja, okay, krass.
So, deswegen.
Old Age Make-up.
Ja.
Mal gucken.
Ja, oder sie, ich, ja.
Ja. Auf jeden Fall finde ich es witzig, dass wir jetzt diesen Netflix-Star aus Sex Education Hauptdarstellerin haben, die jetzt im großen Netflix-Film mitspielt. Vielleicht die nächste Millie Bobby Brown, wer weiß, die jetzt in vielen Netflix-Filmen dabei ist.
Ja, wer weiß. Obwohl auch die anderen, die da zur Auswahl standen, wären auch spannend gewesen. Zwischendurch war ja mal Charlie XCX zum Beispiel als Kandidatin für die Weiße Hexe so in der engeren Auswahl. Oder auch Mikey Madison, die ja jetzt gerade den Oscar für Anora gewonnen hat.
Ja, auch
das
spannend.
Das wären auch spannende Entscheidungen
Saoirse
gewesen.
Ronan hätte ich mir auch total gut vorstellen können.
Genau, das da waren ja auch
Gerüchte. Ich weiß
nicht, wie
offiziell das war, das war eher so gerüchtemäßig, wahrscheinlich so Fancasting, aber...
Ja, genau. Es war auch, also Daisy Ridley, ne, unsere Rey aus Star Wars, hat sich auch beworben, wahrscheinlich auf diese Rolle, wurde nicht genommen und hat dann gesagt, ja, Greta Gerwig nimmt wahrscheinlich Saoirse Ronan. Also ich glaube, da kam auch so ein bisschen Gerücht her. Aber im Endeffekt finde ich es auch ganz gut, dass, ich meine, Saoirse Ronan und Greta Gerwig arbeiten ja sehr oft zusammen. Hm. Das mal auch jemand anders.
Ja.
Also auch wenn ich Saoirse Ronan liebe, aber ich find's gut.
Ist schön, wenn sie mal ein bisschen was anderes ausprobieren, die Regisseure.
Genau.
Ja. Okay, wer ist neben Emma Mackey noch im Rennen, im Cast dabei?
Jetzt ganz frisch offiziell ist es Carey Mulligan, die man unter anderem aus Promising Young Woman zum Beispiel kennt. Die wurde als die kranke Mutter der Hauptfigur Diggory bestätigt. Also da hieß es halt erst, ihr wurde das angeboten, aber sie hat es tatsächlich letztens in einem Interview selber bestätigt. Also das ist quasi die zweite offizielle Person.
Kann ich mir auch vorstellen, so eine warme Präsenz bringt sie ja mit, vielleicht auch als Mutterfigur, dass sie da einen positiven Einfluss hat, auch wenn ihre Rolle, ich vermute mal, nicht so riesengroß sein wird.
Nee, genau. Ja. Ich denke auch nicht.
Da stehen ja zwei Kinder im Fokus. Wir verraten euch auch gleich noch die Handlung, aber wir gehen jetzt erstmal die Darstellenden durch.
Ja, genau. Dann gibt es tatsächlich noch keine offiziell bestätigten Leute mehr, aber es sind noch zwei, die halt eben auch in der engeren Auswahl stehen, beziehungsweise wo fast schon klar ist, dass diese wahrscheinlich dann auch werden.
Nur noch die offizielle
Netflix-Bestätigung. Genau, da muss nur noch einmal jemand sagen, ja, es ist so. das wäre nämlich einmal Daniel Craig. Als Diggorys zwielichtiger Onkel Andrew.
Empfiehlt sich ja schon sehr, was er in letzter Zeit so an Rollen auch gehabt hat. Also meisten kennen ihn natürlich als James Bond, aber ich denke, ich habe sofort an Der Goldene Kompass gedacht, wo er auch schon so einen super zwielichtigen Onkel gespielt hat.
Ja.
Wo ich dachte, die auch ein großes britisches Fantasy-Epos ist, Dark Materials, und jetzt haben wir das nächste. Warum nicht? Es ist irgendwie naheliegend.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist aber auch keine super riesige Rolle, muss man sagen.
Ja.
Aber ja, so als Gast da quasi dabei.
Die brauchen auch mal so einen Zugmagneten wahrscheinlich, weil die Kinderdarsteller, wenn sie besetzt werden, wird wahrscheinlich niemand kennen.
Genau.
Ja. Und als letztes haben wir noch einen großen Namen.
Ja, genau. Das ist nämlich Meryl Streep.
Ja.
Die soll Aslan sprechen tatsächlich.
Wird es da einen Aufschrei geben, dass der Löwe jetzt von eine Frauenstimme hat?
Auf jeden Fall, den gab es sogar schon.
Ach so,
gab es schon. Genau, als das quasi so gerüchteweise verkündet wurde, haben sich direkt schon wieder super viele Leute aufgeregt und so, das geht nicht, in der Vorlage ist es ein Mann und blabliblub. Und
wird es dann eine Löwin? Also wenn wir jetzt sagen, Aslan diese Gottgestalt, sage ich mal, zur Göttin machen, muss dann die Mähne weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also...
Oder ist es dann einfach eine Gestalt ohne Geschlecht, die über allem thront, mit männlicher Mähne und weiblicher Stimme?
Also ich finde beides gut.
Ja.
Ich finde generell, es ist eine absolut iconic Entscheidung.
Zumindest, eigentlich kann niemand gegen Meryl Streep sagen.
Ja, genau. Und so also ich finde, das passt super.
Wer hatte Aslan nochmal in der Disney-Version gesprochen? War das Liam Neeson? Der hat natürlich auch eine sehr prägnante Stimme.
Ja.
Aber dann, um sich abzugrenzen, ja, mal gucken. Schau ich mir an, was sie da raushauen mit.
Genau. Und die beiden Hauptfiguren des Ganzen sind eigentlich zwei elfjährige Kinder, Diggory und Polly. Da gab es einen Castingaufruf schon im Januar, aber es wurden noch keine offiziellen Namen verkündet.
Die Harry Potter Casting hat ja auch ein Jahr gefühlt gedauert, bis sie da jemanden gefunden hatten, aber... Ja, wann
genau, und wurden ja dann
Zeit.
Auch nach den ErwachsenendarstellerInnen dann verkündet. Deswegen, also vielleicht kommt es jetzt so in den nächsten Monaten weil bald geht ja auch der Dreh los. Also von daher, irgendwann sollte jetzt auch mal die Namen sollten kommen.
Genau. Dann erzähl uns doch noch mal kurz, ihr habt es ja schon ein bisschen rausgehört, es wird nicht der König von Narnia neu verfilmt, wo die Pevensey-Geschwister die weiße Hexe bekämpfen, sondern das chronologisch erste Buch, The Magician's Nephew oder dann im Deutschen wahrscheinlich das Wunder von Narnia. Mal gucken, die Serie selbst hat auch noch gar keinen Namen. Wir nennen sie immer Netflix-Narnia-Serie, aber wir wissen noch nicht, wie sie heißen wird. Wahrscheinlich die Chroniken von Narnia, damit man alles wieder dranhängen kann, was so an Chroniken passiert, unterschiedliche Geschichten. Aber worum geht's denn jetzt? Ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, konkret. Was passiert da eigentlich in diesem Fantasy-Film?
Ja, also grundsätzlich geht es eben um die Vorgeschichte von Narnia beziehungsweise die Entstehungsgeschichte und genauer geht es um den jungen 11-jährigen Diggory, der...
Nicht Cedric Diggory,
sondern einfach nur Diggory, das ist sein Vorname. Genau, der lebt eigentlich mit seiner Mutter zusammen, die ist aber schwer krank und deswegen verbringt er viel Zeit bei seiner Tante Letty und bei seinem Onkel Andrew. Mhm. Die haben ja ein Nachbarskind, die Polly, und mit der verbringt er dann eben so seine Freizeit. Und die beiden landen auf dem Dachboden.
Wie das immer so ist, genau, beim Spielen.
Beim Spielen, genau, wo sie dann so ein paar Artefakte von dem zwielichtigen Onkel Andrew finden, unter anderem so ein paar Ringe. Und dann erzählt denen Andrew, ja, mit diesen Ringen kann man in Fantasiewelten reisen. Und er ist selber ja ein bisschen zu feige, um das selber auszuprobieren und schickt dann die Kinder dahin.
Super.
Genau, also richtig cool.
Kinderarbeit und Kinderexperimente.
Genau, genau. Ja, und so kommen die beiden halt eben in verschiedene Fantasiewelten. Zuerst landen sie in so einem Land, das heißt Charn. Mhm. Und da lernen sie tatsächlich dann auch die weiße Hexe Jardis schon mal kennen. Mhm. Genau, und später landen sie dann in weiteren Welten und irgendwann kommen sie dann tatsächlich auch nach Narnia, wo sie dann auch auf Aslan treffen. Und Aslan erschafft gerade diese Welt.
Sind sie gerade zufällig dabei?
Genau, zwitschert da gerade so ein schönes Lied. Und dann wachsen da schöne Landschaften und Tiere. Und dann müssen sie noch eine sehr schwere, gefährliche Aufgabe bestehen. Sie müssen nämlich einen Apfel aus einem Garten stehlen, ohne von diesem Apfel zu essen.
Okay.
Und vielleicht sagt die weiße Hexe neben dem Apfelbaum auch, iss mal den Apfel. Also diese
Geschichte.
Ist auch
noch eine Schlange da, zufälligerweise?
Ja, eine Schlange, nee. Die Schlange ist personifiziert dann halt. Ne?
Die Hexe wahrscheinlich.
Die Hexe, ja, genau.
Ja. Man merkt schon die Bibel parallel.
Genau,
jetzt verstehe ich auch, warum Tolkien irgendwann mal gesagt hat, es ist ihm etwas zu alles offensichtlich, die ganzen christlichen Parallelen bei Lewis, obwohl er ja sein Kumpel war, sein Freund, aber
ich
hat das ein bisschen subtiler versteckt in seinen Herr der Ringe.
Also ich finde, so in den anderen Büchern geht's noch, aber also das Prequel ist wirklich schon sehr...
Plump.
Also wirklich, wenn die dann da in diesen Garten, da dachte ich mir dann auch so, also das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Aber deswegen, also ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr das Prequel lesen wollt oder ob ihr einfach die Bibel lesen wollt. Es ist quasi das Gleiche, um zu wissen, was ungefähr passiert.
Ja, ja, okay.
Ja, aber wie es ausgeht, das werden wir natürlich jetzt nicht verraten.
Nein, natürlich nicht. Wollt ihr den Film wahrscheinlich noch gucken, wenn ihr es nicht gelesen habt. Ich muss zugeben, als ich damals die ganzen 7 Bücher hintereinander weggelesen habe, fand ich dieses Buch am langweiligsten. Mhm. Das hat mir am wenigsten, war natürlich auch noch so aus kindlicher Perspektive, was soll das? Warum sind die da in unterschiedlichen Welten? Hat keine so richtige nachvollziehbare Handlung gehabt, was es für mich so interessanter jetzt eigentlich macht, was wollen sie daraus machen? Also wie wollen sie damit den Einstand bei Netflix schaffen, dass 1000 Leute sich für Netflix Narnia interessieren?
Ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch das Buch erst gelesen, nachdem ich die Disney-Filme gesehen habe.
Ja.
Und dann kennt man ja schon so ein bisschen die Geschichte.
Wo's
und dann quasi die Vorgeschichte zu erfahren, fand ich dann eigentlich ganz spannend.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Taktik jetzt von den Netflix-Sachen. Klar, es soll natürlich auch viele neue Fans und vor allem wahrscheinlich auch Kinder ansprechen, die das alles noch nicht kennen. Aber ich glaube, gerade so für die halt eben auch mit den Disney-Filmen aufgewachsen sind, ist es dann vielleicht nochmal so ein, okay, jetzt kriegen wir die Vorgeschichte erzählt und das bringt halt irgendwie was Neues.
Ja.
Und da wissen wir ja dann auch schon so ein bisschen, wo es hingeht, ne?
Auf jeden Fall.
So.
Ich denke auch, sie haben ja nicht umsonst auch den zweiten Film schon mitbestellt.
Genau.
Ne? Da kommt dann wirklich das, was alle erwarten, Lion Witch in Wardrobe, also der König von Narnia, die klassische Ursprungsgeschichte, die man eigentlich als erstes gelesen hat, wenn man schon 1950 geboren war.
Mhm.
Und insofern hat man was, worauf man hinarbeiten kann und gleichzeitig so ein paar Referenzen, die auf die Zukunft deuten. Selbst wenn jetzt sozusagen der erste Film auf die Nase fällt, hat man immer noch den, ja, ihr kommt ja noch was, was ihr kennt, so im kurz darauf, später bei Netflix. Ja, na gut, mal schauen, wie das wird. Also ich vertraue Greta Gerwig, dass sie da was draus zaubern kann, hoffentlich.
Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich wird die Vorlage dann auch einfach nochmal ein bisschen ausgebaut, weil das Buch ist ja auch nur so 150 Seiten lang. Und ich glaube, da kann man schon...
Vielleicht schon ein paar mehr Referenzen gestreut.
Genau, einfach
die Erschaffung
noch ein bisschen
der Faune
mehr
oder
rauszuholen. Genau, deswegen...
Was ich noch ganz interessant an diesem Buch aber finde, ist ja, dass meistens die Kinder in diese Narnia-Fantasiewelt selbst reisen. Aber hier ist es auch so, dass mal die Figuren, die magischen Wesen auch mal in die reale Welt kommen. Ohne da zu viel zu verraten,
ja. Aber
das ist halt so ein auf den Kopf gedrehtes Magie-Konzept, dass man sagt, ihr wollt immer eskapistisch in andere Welten, aber was ist, wenn diese Welten in eure Lebensrealität einbrechen?
Ja,
also
ja.
Da kann man, denke ich, auch viel draus machen. Und irgendwie hatten wir das ja dann auch schon in Barbie drin, dass
ja,
die Barbie
das
aus der Fantasiewelt in die reale Welt kommt.
Ja.
Und da ist dann auch wieder irgendwie naheliegend, dass Greta Gerwig das umsetzen könnte, wenn sie das bei Barbie schon geschafft hat.
Stimmt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eine spannende Parallele. Ja.
Auf jeden Fall, genau. Wird da Netflix, glaube ich, viel Geld in die Hand nehmen, aber man weiß nicht so richtig zum Budget. Oder hast du da was gelesen? Wie viel sie ausgeben wollen?
Ich habe gelesen 200 Millionen.
Okay.
Für den ersten oder für beide? Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube für den ersten, aber ich weiß es nicht genau.
Ja,
es war so ein bisschen
schwammig.
Könnten auch beide sein, aber ich glaube schon der erste.
Das sind ja Electric State Dimensionen, also richtig,
ja,
richtig
nicht
viel.
Ganz, ne?
Nicht ganz,
Electric
aber
State war ja nochmal, ich glaube, 320 Millionen.
Ja,
ne?
Ja, aber schon so, also dass man wirklich viel Geld in die Hand nimmt,
ja,
für einen Film und nicht nur so ein Mid-Budget oder Low-Budget-Projekt mal schnell raushaut.
Ja. Also im Endeffekt auch so, wie ja ein Kinoblockbuster kostet. Ne? Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, der erste Narnia-Kinofilm hat damals 180 Millionen gekostet.
Okay.
Also 200 Millionen wäre dann ja eine ähnliche Dimension.
Ja,
so.
Ja.
Es wird ja auch in Neuseeland gedreht, also...
Es wird in Neuseeland gedreht, das hast du mir vorenthalten, Jörg.
Echt? Ach so.
Das wusste ich, ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Mensch.
Das ist natürlich schön.
Du musst meine Artikel genauer lesen.
Ja, ja.
Nein.
Und super, schöne Landschaften erwarten mich dann. Wir als zwei Neuseeland-Fans können uns ja dann freuen, okay.
Genau.
Mal gucken, ob es dann zu sehr wie Herr der Ringe aussieht, aber nachdem Ringe der Macht aus Neuseeland abgewandert ist, haben sie wahrscheinlich wieder Kapazitäten, andere Fantasy-Filme da zu hosten.
Ja. Und ich meine, also die alten Narnia-Filme wurden auch in Neuseeland gedreht, ne? Da dachte ich dann auch so, okay, ist die Parallele vielleicht jetzt auch schon wieder zu viel, aber im Endeffekt gibt es ja einfach schöne Landschaften.
Gibt ja auch eine andere schöne Landschaft. Wir müssen ja nicht wieder in die Cathedral Cove gehen, da stand ich auch vor ein paar Jahren und dachte hier waren die Kinder am Strand. okay.
Ja.
Jetzt, Handlung habt ihr also mit an die Hand bekommen. Gibt's denn schon einen Starttermin, wann sich Menschen auf diesen Film, den ersten Film, freuen können?
Ja, den gibt es tatsächlich. Also erstmal gehen die Dreharbeiten wahrscheinlich jetzt im Juli los.
Mhm.
Das wurde so angedeutet.
Passenderweise im Winter in Neuseeland, bei uns im Sommer.
Ja, genau.
Aber Schnee gibt es wahrscheinlich trotzdem keinen echten.
Ja, wahrscheinlich nicht. Je nachdem, vielleicht auf dem Berg irgendwo. Aber und der erste Film soll dann schließlich nächstes Jahr an Thanksgiving erscheinen. Das wäre in Deutschland dann am 26. November 2026.
Also kurz vor Weihnachten, dass alle Leute im Dezember dann Narnia gucken können.
Genau, richtig. Und die große Besonderheit an dieser Sache ist, dass es halt nicht an Thanksgiving zu Netflix kommt, wie es eigentlich für einen Netflix-Film gedacht
üblich
wäre.
Ja,
so,
ja.
Sondern dass der Film erstmal in 1000 IMAX Kinos laufen wird, auf der ganzen Welt. Erstmal wurde ein zweiwöchiger Kinolauf veranschlagt. Jetzt habe ich zuletzt gelesen, jetzt haben sie es schon auf 4 Wochen ausgeweitet.
Es wäre ja dumm zu sagen, nach 2 Wochen machen wir mal Schluss bei dem riesen Fantasy-Film.
Ja, eigentlich schon, genau. Aber ja, deswegen ist es wirklich ein sehr exklusiver und großer Deal, den Gerwig da mit Ted Sarandos ausgehandelt hat und sehr einzigartig für Netflix.
Gab's noch nie, oder? Ein Netflix-Film im IMAX? Also man hat ja ab und zu so limitierte Netflix-Start,
ja, genau,
wo dann Film
genau.
mal eine Woche oder zwei Wochen, bevor der Netflix-Start ist, in ein paar Leinwände kriegt, damit er später für Oscars sich qualifizieren kann.
Genau, genau. Ich glaube aber über eine oder zwei Wochen ist das noch nie hinausgegangen und vor allem dieser IMAX-Deal ist halt eben auch einzigartig. Genau, und erst dann wird der Film halt eben im Streaming erscheinen. Also quasi vier Wochen später, dann pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen.
Weihnachten direkt. Also, glaube ich, was, wenn nicht Narnia zu Weihnachten?
Ja, also eigentlich perfekt, ne? Thanksgiving im Kino, Weihnachten dann auf Netflix. Also haben sie sich schon gut überlegt.
Ja, ja. Aber ist es nicht lustig, dass irgendwie alle Leute Angst haben vom Kinosterben und es kommen nicht mehr genug Filme ins Kino, weil sie immer so schnell im Stream kommen und jetzt macht es Netflix auf einmal umgedreht, dass sie sagen, übrigens, wir bringen jetzt auch was ins Kino, nachdem wir so der Streaming-Treiber waren, der eigentlich ausgelöst hat, dass Filme schneller zu streamen sind.
Ja, total. Aber ich glaube, da hat sich einfach Greta Gerwig einfach sehr stark für eingesetzt. Mhm. Also sie hat da wohl wirklich
Klausel in ihrem
drauf
Vertrag
gepocht.
Mhm.
Genau so, wenn ich das mache, dann möchte ich das aber so. Haben schon viele vor ihr versucht und sind daran gescheitert, wie ich gelesen habe. Aber ich finde es großartig, dass sie das durchbekommen hat. Und ja, ich finde gerade Fantasy-Filme gehören ins Kino.
Ja.
Generell Filme gehören ins Kino. Von daher, ich finde das super.
Ich finde das auch schön. Ich werde ihn auch garantiert im Kino gucken.
Ja.
Denn diese Chance darf man sich dann nicht entgehen lassen.
Voll.
Weiß man denn schon, wann der zweite Film dann gedreht bzw. kommen soll? Oder hat er noch keinen Start?
Ich glaube, der hat noch keinen Start tatsächlich. Also
werden nicht jetzt nicht irgendwie zusammen Back-to-Back gedreht, die zwei Sachen, dass man sagt, dann kann ja schon ein Jahr später der nächste kommen, um die Lücke nicht so groß zu haben. Das ist jetzt nicht der Plan.
Habe ich jetzt nicht gelesen.
Nee, okay,
lassen Sie Zeit. Ja.
Okay.
Also ja, könnte natürlich sein, dass sie es direkt ein Jahr später dann machen, sodass dann quasi, ja, ja.
Mal gucken. Können wir noch nicht absehen.
Kann man noch nicht so richtig absehen.
Ja, okay. Okay, das sind jetzt schon viele Informationen, die du uns mitgebracht hast. Würdest du sagen, du freust dich auf dieses Projekt doch schon sehr? Oder ist es eher noch so ein vorsichtiger Zweifel dabei, ob das was werden kann? Wie schätzt du das für dich persönlich ein, was uns da auf uns zukommt?
Also ich bin ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Auf der einen Seite denke ich mir halt so generell, was Neuauflagen und sowas angeht, so brauchen wir das wirklich? Dann denke ich mir aber so, okay,
wenn das
es
Wunder,
wurden ja auch noch nicht alle Bücher verfilmt.
Genau, gerade
deswegen,
dieses Buch haben wir noch nie gesehen.
Genau, deswegen wäre das jetzt eigentlich schon eine Chance, wirklich alle Bücher mal zu verfilmen. Und dann finde ich es irgendwie auch fast wieder gerechtfertigt, dass sie es halt nochmal machen. Dann denke ich mir aber so, gut, hat Netflix jemals schon mal irgendwie einen guten Film gemacht? Weiß ich irgendwie nicht. Also auch gerade so die Blockbuster, sowas wie Rebel Moon oder Electric State waren ja, also meine Meinung, furchtbar. Deswegen
Geh ich
bin
mit.
Ich da so ein bisschen so, ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Gleichzeitig habe ich aber großes Vertrauen in Greta Gerwig und ich finde auch, der Cast klingt gut.
Ja.
Bisher auch, dass sie viel Budget haben, dass sie in Neuseeland drehen. Das klingt alles irgendwie schon gut, aber wie gesagt, so bei Netflix bin ich vorsichtig einfach und ja.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Gerade diese Netflix-Angst so ein bisschen, wie wird dann der Netflix-Look im Kino aussehen oder so. Aber andererseits versuche ich mir zumindest immer noch zu sagen, es gab ja auch Filmemacher, die schon ihre eigene Handschrift durchdrücken konnten. Also wenn man jetzt so an Alfonso Cuarons Roma denkt, was so völlig aus der Netflix-Art geschlagen war.
Ja, aber war das von Netflix auch produziert?
Oder war das dann nur
aufgekauft?
Oder zum Beispiel Ryan Johnson, Glass Onion, die Fortsetzung zu Knives Out, war ja schon sehr im selben Zug und Look auch gewesen wie seine vorigen Filme.
Ja,
da kommt ja jetzt auch noch Wake Up Dead Man dieses Jahr. Also ich hoffe einfach, dass sie eine als Filmemacherin stark genug ist, um da ihre eigene Vision durchzudrücken, dass es dann nicht so nach Netflix-Film aussieht, den man nach zwei Wochen wieder vergessen hat.
Ja, vor allem dann im IMAX. Also Netflix-Film im IMAX, das wäre, glaube ich, schwierig. Aber ja.
Mal gucken.
Schauen wir mal.
Ob sie sich dann von Christopher Nolan seine Odyssey-IMAX-Kameras borgt, um das alles richtig großformatig umzusetzen. Mal gucken.
Ja,
oder ob das
mal
wieder
was.
Nur so einzelne Bilder sind, die dann so IMAX-mäßig eingestreut werden.
Mhm.
Kann man auch alles gar nicht sagen. Haben, wie gesagt, noch nicht losgedreht.
Genau.
Ja. Nichtsdestotrotz, kennt ihr jetzt dieses große, große Netflix-Fantasy-Projekt, was da im nächsten Jahr auf uns zukommt? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hoffen, ihr auch. Gebt uns da gerne Feedback, schreibt uns, wie ihr dazu denkt. Wir wollen euch trotzdem noch ein paar weitere Fantasy-Ausblicke geben. Wenn wir jetzt schon mal über Fantasy reden können, dann will ich das natürlich nicht verstreichen lassen als Genre-Fan, hier noch ein paar andere Sachen in den Fokus zu rücken. Denn ich finde, das Genre ist schon sehr rar geworden. Also man hat jetzt nicht wirklich große Projekte, wo man sagen kann, oh, ich habe jetzt hier 10 Fantasy-Filme, die ich dieses Jahr gucken können oder will, sondern man muss da schon eher so Cherry-Picking machen, so raussuchen, was gibt's da wirklich, was kommt da auf uns zu.
Ja, vor allem halt im Filmbereich, ne? Also im Kino ist es dann noch was anderes, aber ich meine, wir haben ja recherchiert, ne, nach Streamingfilmen vor allem.
Genau.
Fantasy gibt es nicht so viel.
Nee, also was ich höchstens bei Netflix noch gefunden habe, ist The Old Guard 2, aber ich weiß nicht, ob ich das als wirklich Fantasy bezeichnen würde. Hat da so ein paar übernatürliche Elemente,
ja.
Könnte man deswegen einsortieren. Troll 2, da gab es ja so einen Troll, norwegischen Trollfilm,
stimmt, ja.
Wo noch was kommt. Es ist irgendwie Fantasy, aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, da kommen richtig große Fantasy-Bilder auf uns zu. Vielleicht am ehesten noch Guillermo del Toros Frankenstein, der noch dieses Jahr kommt. Aber hat natürlich auch wieder so einen Horror-Einschlag da mit drin, also auch nicht so reine Fantasy. Insofern ist Narnia schon das Größte an Filmprojekten, was auf uns zukommt. Oder hast du noch andere Filme gefunden, wo du sagst, die würdest du unbedingt noch in die Streaming-Zukunft, auf die wir uns freuen sollen, einsortieren?
Nee, nicht wirklich.
Nee.
Also eher Serien dann halt. Ne?
Ja. Deswegen wollen wir euch jetzt einfach noch ein paar große Fantasy-Serien vorstellen, die für die nächsten Jahre angekündigt sind, damit ihr als Fantasy-Fans da draußen auch ein bisschen vielleicht Vorfreude mit uns teilen könnt. Willst du mal den Anfang machen, Johanna? Was ist denn so das nächste große Fantasy-Ding, auf das du dich im Serienbereich freust?
Ja, also erstmal ist ja sehr auffällig, dass auch gerade in diesem Serienbereich, also ein bisschen auch wie bei den Narnia-Filmen, halt eben Geschichten aufgewärmt werden, die schon mal irgendwie verfilmt wurden.
Ist
ne?
am
oder
einfachsten, den Leuten was an die Hand zu geben, da kennt ihr schon was,
ja,
dann müsst ihr jetzt anknüpfen und aufbauen als Sequel oder Prequel oder was auch
ja,
immer.
Ja, genau, oder einfach es nochmal zu machen aus einer anderen Perspektive. Also eine Sache, die da zum Beispiel kommt, wäre eine eigene Twilight-Serie auf Amazon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf freue, aber ich finde das irgendwie
faszinierend.
Faszinierend, genau. Weil es ist eine Animationsserie, also auch nochmal
ein anderer Look.
Ein anderer Look, genau. Und es erzählt die Geschichte jetzt auch nicht nochmal so, wie wir sie auch schon mal im Kino gesehen haben, sondern aus Edwards Perspektive. Es basiert nämlich auf Stephanie Meyers Roman Midnight Sun, den sie ja dann auch später nochmal geschrieben hat, ja genau, aus der anderen Perspektive, weil die Bücher...
Doppelt so lang wie Twilight.
Ja genau, die Bücher waren ja genau aus Bellas Perspektive geschrieben, so deswegen ist das nochmal so ein bisschen anderer Engel, finde ich, ja weiß ich nicht, Twilight generell kurioses Phänomen.
Ich bin gespannt, ob man dieses Franchise nochmal aufwärmen kann, weil es ja schon gerade so rückblickend immer viel drauf rumgehackt wurde, die Twilight-Mädchen und der Vampir-Romantik glitzernde Blutsauger und so.
Ja, aber ich glaube, also wir haben uns ja letztens hier auch schon einmal so über diese ganzen
Young Adult
YA-Sachen unterhalten und
genau.
Ich glaube, da passt das ganz gut rein, weil es ja auch, also es ist ja auch genau so eine Geschichte im Endeffekt und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal Hype abgreifen wird und ich glaube irgendwie gerade so bei der Gen Z hat Twilight irgendwie gerade nochmal so ein Trash Status und so ein Revival irgendwie, deswegen ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch erfolgreich wird.
Ich denke halt ein bisschen, dass Animation das noch ausbremsen wird. Ursprünglich wusste man gar nicht, dass es eine Animationsserie werden wird. Da war es noch so, okay, jetzt gibt es ein Twilight-Remake. Und dann war so, ah, okay, in animierter Form. Mal gucken, wer sich das ansieht.
Ja, vielleicht ist das dann auch einfach nur ein Meme-Fest. Eins nach dem anderen.
Vielleicht.
Also ich werde es auf jeden Fall gucken. Und,
natürlich nehmen wir das mit.
Ob ich es dann gut oder schlecht finde, das sei mal dahingestellt.
Ja, ich werfe da mal wenn wir gerade über Remakes und Neuverfilmungen reden, noch Harry Potter mit in die Runde. Da haben wir auch schon einen ganzen Podcast hier im Streamgestöber zu aufgenommen, wenn ihr nochmal genauer rein wollen wird. Vielleicht nur nochmal kurz die Eckdaten. Ist natürlich eine Neuverfilmung der Harry Potter Bücher von J.K. Rowling. Fängt an mit Der Stein der Weisen in Staffel 1. Riesig große HBO-Produktion wird dann bei HBO Max im Stream gezeigt. Soll wahrscheinlich... Man vermutet aktuell, es gibt noch kein Startdatum, so Ende 2026, vielleicht auch erst 2027 kommen und kriegen wir einfach nochmal die Schuljahre mit neuen Darstellenden durchexerziert. Aber natürlich, gerade bei HBO weiß man, ist ja der Game of Thrones Sender, große Fantasy ist möglich, große Fantasy-Bilder. Insofern ist da schon auch Vorfreude bei mir mit verbunden, natürlich auch mit so ein bisschen kritischem Blick, aber nichtsdestotrotz will ich das dann auch sehen. Guckst du dir bestimmt auch an, oder?
Ja, ich bin auch zwiegespalten, was das Ganze angeht, gerade wegen dem J.K. Rowling-Thema. Aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich mir das angucke. Ja.
große, ja. Also das ist auf jeden Fall so mit die größte Streaming-Fantasy-Produktion, die uns im Serienbereich dann noch in nächster Zeit erwartet. Genau. Kurz zu deinem vorigen Beitrag noch, weiß man, wann die Twilight-Serie erscheinen soll bei Amazon? Da gibt's noch kein Startdatum, oder?
Ich glaube, zuletzt gab's noch nichts, nee.
Okay, müssen wir warten. Also warte ich auch nicht vor nächstem Jahr.
Nee, genau. Ja. Also ich denke mal, ab nächstem Jahr könnte was passieren.
Was gibt's noch an Anknüpfungs-, Prequel, Sequel, sonst was Serien im Fantasy-Bereich?
Da gibt's natürlich ganz, ganz viele Serien, die aus dem Game of Thrones-Universum geschöpft werden. Mhm. Also, ne, das hat sich ja bewährt als die große Fantasy-Serie der letzten Jahre. Und da gab's natürlich ja auch schon House of the Dragon als Prequel-Serie. Und jetzt kommen aber auch noch viele weitere Serien oder sollen zumindest kommen. Ob sie dann am Ende kommen, sei mal dahingestellt. Aber eine kommt auf jeden Fall, nämlich A Knight of the Seven Kingdoms.
Yay!
Die hat auch schon einen Start. Die sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen. Jetzt kommt sie nächstes Jahr.
Wir hatten sie groß in der Jahresvorschau drin auf Serien, ja, die wir uns freuen. War bei mir mit ganz vorne dabei. Und dann kam jetzt vor kurzem die Meldung, übrigens kommt erst 2026.
Ja, genau. Also nächstes Jahr großes HBO-Fantasy-Jahr mit Harry Potter und dieser Serie auch noch.
Und House of the Dragon muss dann nicht auch noch eine dritte Staffel
genau,
kommen?
Genau, die kommt auch nächstes Jahr. Also da geht's dann richtig los. Und Narnia kommt auch nächstes Jahr. Also
wirklich 2026 wow. Fantasy-Jahr. Merken ja. wir uns vor, sehr gut.
Genau, aber es kommen auch noch weitere oder sollen kommen, nämlich da gibt's noch eine Serie, die heißt 10,000 Ships. Da geht's um die Vorfahrin Prinzessin Nymeria des Hauses Martell.
Mhm.
Genau, ist gerade so in Vorproduktion. Mal gucken, ob das kommt. Da gibt's noch keine genauen Starttermine oder so. Dann soll noch eine Serie kommen, die sich um Aegon, den Eroberer, dreht.
Also erstmal die Drachen, die überhaupt nach Westeros kamen.
Genau,
und dann
Vorfahre der Targaryens.
Sich zu Königen aufgeschwungen haben.
Genau. Also das ist auch noch in Planung. Dann war mal ein Spin-off über Jon Snow in Planung. Das wurde mittlerweile eingestampft.
Ist das so? Ich dachte, das wäre noch irgendwie auf der möglichen Platte.
Nee, okay. Genau, das haben sie wieder abgesägt. Und dann soll es tatsächlich auch noch Animationsserien geben. The Nine Voyages of the Sea Snake wäre da zum Beispiel eine Serie, die gerade in Planung ist, die sich um Corrys Valerion dreht, den wir schon aus House of the Dragon kennen.
Ja, ja.
Genau, und dann ist noch eine Serie in Planung, die heißt Golden Empire of Yeti. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist eine Serie über das an China angelehnte Reich, was in den Romanen von George R. R. Martin schon öfter vorgekommen ist, wurde auch schon mal in den Serien teilweise erwähnt, haben wir aber noch nie gesehen. Also da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, ein komplett neues Reich irgendwie nochmal zu erschaffen.
Ja, ja.
Aber das sind alles Serien, die sind gerade noch in sehr frühen Stadien. Also ob die kommen, wann die kommen, es sei dahingestellt.
Also bei Game of Thrones ist es bei mir auch so, da werden gefühlt jede Woche eine neue Serie angekündigt und wieder abgesetzt. Und dann hatten wir ja auch schon dieses Projekt, was nach dem Pilot wieder eingestampft wurde, ohne dass es jemand gesehen hätte. Oder haben sie gedreht schon? Weiß ich gar nicht mehr. Dieses Naomi Watts-Ding?
Ja, genau. Genau, da war doch auch...
War das The Long Night?
Lustigerweise
oder?
Georgie Henley, die Lucy in den alten Narnia-Filmen gespielt hat, hätte dort mitgespielt. Und dann wurde es eingestampft.
Tja, ja. So ist das halt. Aber einerseits auch irgendwie, denke ich, gut, dass HBO Qualitätskontrolle macht. Also wenn es nichts taugt, dann muss man es auch nicht weiter produzieren. Andererseits
genau.
Warten wir jetzt dann schon wieder auf die nächste Game of Thrones Serie. Aber zumindest House of the Dragon war ja noch zwischendurch.
Genau.
Okay.
Und A Knight of the Seven Kingdoms, wie gesagt, das
genau.
kommt auf jeden
der
Fall.
Der Heckenritter, der mit seinem kleinen Jungen durch die Westeros-Landschaft zieht, das kann ich auch kaum erwarten.
Ja.
Sehr schön. Ansonsten hätte ich an Fantasy-Stoffen, die an altbekanntes anknüpfen, auch noch das Buffy-Reboot zu bieten. Was kommt, bin ich sehr zwiegespalten, wie ich dazu stehen soll, weil ich die Serie schon geliebt habe. Und jetzt kommt da diese Wiederbelebung mit Ryan Kira Armstrong und natürlich auch Sarah Michelle Gellar, die dann sozusagen eine neue Dämonenjägerin-Nachfolgerin anlernen soll. Bei Hulu wird dann wahrscheinlich in Deutschland bei Disney Plus kommen, voraussichtlich zwar auch 2026. Mal gucken, was sie daraus machen. Es gab ja schon diverse andere Fantasy-Serien, sowas wie Charmed, die versucht haben, so alte Phänomene neu zu beleben, was dann eher so nach hinten losgegangen ist. Mhm. Oder weiß ich, meiner Meinung nach zumindest qualitativ nicht so sehenswert war. Aber ist auf jeden Fall auch in Planung. Fantasy auch schon eher Horror noch ein bisschen mit drin, aber ja.
Mhm.
Aber wir haben euch auch noch ein paar Sachen mitgebracht, die vielleicht Fantasy-mäßig noch ganz frisch daherkommen, denn sie wurden noch nicht verfilmt, haben aber vielleicht Literaturvorlagen oder andere Anknüpfungspunkte, um sich darauf zu freuen. Was hast du uns denn noch an Fantasy-Unterhaltung in nächster Zukunft mitgebracht im Streaming-Bereich und Serienbereich?
Genau, es wurde eine Serie angekündigt, die ein Stephen King-Buch mal wieder verfilmen soll. The Talisman heißt dieses Buch beziehungsweise diese Serie und sie soll gemacht werden von den Duffer-Brüdern, die ja auch Stranger Things schon auf Netflix groß gemacht werden. Die Serie soll auch zu Netflix kommen.
Ist ja dann super, die sind jetzt fertig dann dieses Jahr mit Stranger Things.
Genau, genau, deswegen, da haben sie dann vielleicht auch Zeit, sich um was anderes zu kümmern. Nee, aber genau deswegen freue ich mich da auch drauf, weil ich bin ein großer Stranger Things-Fan.
Stecken ja auch schon viele Fantasy-Elemente drin, so ein Stück weit.
Genau,
ja.
Genau, deswegen könnte das schon was Gutes und was Großes werden. Das ist auch ein Roman von King, der noch nie tatsächlich verfilmt wurde. Das ist ja auch selten.
Das selten,
ne?
Ja, also, ja. Haben schon viele Remakes, jetzt kommt schon wieder Carrie auf uns
ja,
zu.
Ja, genau, deswegen. Also wurde schon öfter versucht wohl, ist aber immer gescheitert. Deswegen, ja. Und es geht um einen 12-jährigen Jungen, der sich auf einen Roadtrip begibt, um das Leben seiner im Sterben liegenden Mutter zu retten.
Aha.
Und ein Talisman kann das wohl schaffen. Also dieser Talisman, den sucht er.
Mhm.
Und die Geschichte spielt sich in zwei Realitäten ab. Einmal ja in der normalen Gegenwart und einmal in einer ja gefährlichen Zwillingswelt mit dem Namen The Territories. Und es hat mich direkt auch an das Upside Down so ein bisschen erinnert.
Ja.
Da dachte ich mir dann schon so, okay, ist das jetzt so Stranger Things 2.0? Ich habe das Buch von King nicht gelesen, deswegen ich kann jetzt da nicht so tiefe Einblicke reingeben, aber ich finde, das klingt schon ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall. Parallelwelten hatten wir auch in Narnia, also das ist auch so ein
genau.
Fantasy-Motiv, was sich häufig durchzieht.
Ja,
ja, super. Das klingt, merke ich mir mal vor, The Talisman, sagst du.
Mhm.
Und schon 2026 oder eher noch später? Kann man noch nicht abschätzen wahrscheinlich, wenn sie jetzt erstmal noch mit Stranger Things betraut
sind. Genau, ich glaube
wahrscheinlich
vielleicht später.
Ja, ja.
Aber sollen wir mal gucken.
Ja. Ich habe auch noch was mitgebracht, was noch recht ferne Zukunftsmusik ist. Also 2026 ist schon unwahrscheinlich, denk mal eher 2027, wenn überhaupt, hat sich Amazon die Rechte an Fourth Wing gesichert. Und wenn ihr ein bisschen in der Literaturszene unterwegs seid, dann wisst ihr, dass das ein riesen Fantasy-Phänomen gerade ist. Also schon so fast schon ein Harry Potter-Nachfolger an Popularität. Da ja, es basiert auf den Büchern von Rebecca Yarros, die vor allem bei TikTok groß wurden. Wir hatten es vorhin ja auch schon erwähnt, wir haben ja in dem YA-Amazon-Podcast schon drüber gesprochen, dass gerade so Buchtrends jetzt häufig schon früher aufgeschnappt werden. Ist natürlich auch längst in New York Bestsellerlisten rauf und runter. Ich würde es beschreiben als Harry Potter meets Hunger Games meets Game of Thrones.
Das klingt eigentlich großartig. Also.
Genau. Die Reihe nennt sich Empyrean, weil das ist auch so eine Fantasy-Welt, so eine Insel, ein Inselreich mit mehreren Königreichen drauf. Und die Generalstochter Violet Sorengale kommt in diesem Königreich Navarre ans Dracheninstitut Beskyth. Ist eigentlich eher ein Bücherwurm, also wollte schon so in diesen Quadranten, wo halt die gebildeten Leute ausgebildet werden, muss dann aber tatsächlich in den Drachenreiterkurs quasi sich da ausbilden lassen. Und ich finde es immer lustig, auf den Büchern steht immer drauf so als Tagline, graduate or die. Also entweder machst du den Schulabschluss oder du stirbst. Mhm. Also da so ein bisschen so dieses Hogwarts-Motiv, sage ich mal, aber halt mit deutlich tödlicherem Ausgang, weil dann wirklich, also ich habe die drei Bücher, die es bisher gibt, alle gelesen.
Mhm.
Da sterben die Leute auch weg, wo man es nicht erwartet,
okay.
Was dann halt, weil es halt spannend macht, dass da kommen ein bisschen nur Game of Thrones rein,
ja,
wo ich denke,
sagen, ja.
Krass, okay, die haben jetzt gerade diese Figur beseitigt.
Ja.
Und Hunger Games, weil sie halt dann zur Prüfung bestehen müssen, um sich einen Drachen zu erobern. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Man muss Drachenreiter werden. Und entweder sagen die Drachen ja zu dir und akzeptieren dich als Reiter oder sie fressen dich oder grillen dich oder was auch immer. Und im Hintergrund passiert dann auch noch natürlich viel, dass dieses Königreich bedroht wird von außen, von einer dunklen Macht, wo man nicht so richtig weiß, was wollen die eigentlich. Und auch so politisch viel Intrigen, wer verschweigt da wem was. Und natürlich gibt es auch noch Liebesgeschichten, dass sie da zwischen zwei Männern steht. Der eine ist ein alter Kindheitsfreund und der andere ein Sohn eines Rebellen, der da ja auch noch so ein bisschen intrigiert und den sie eigentlich gar nicht leiden kann und dann vielleicht doch leiden kann. So dass die klassische Enemies-to-Lovers-Geschichte vielleicht.
Und auch klassisches Team Edward oder Team Jacob. Oder?
Nicht allzu lange, aber okay. So ein bisschen am Anfang sieht es da danach aus.
Okay.
Also die Bücher, die bisher erschienen sind, heißen Fourth Wing, Iron Flame und Onyx Storm. Onyx Storm ist gerade erst dieses Jahr erschienen, haben in Deutschland den kitschigen Zusatztitel Flammen geküsst, warum auch immer.
Okay.
Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Also gerade das erste Buch fand ich so Schlag auf. Ich habe lange nicht so ein Schlag auf Schlag erzähltes Fantasy-Buch gelesen, wo man denkt, boah, in jedem Kapitel passiert was Neues und hält mich bei Atem. Also da hoffe ich mir sehr viel von, wie du vielleicht raushörst. Da freue ich mich sehr drauf, dass Amazon das hoffentlich toll umsetzen wird. Produziert wird es von Michael B. Jordan, was ich interessant fand.
Okay.
Dachte, was hat denn er damit zu tun?
Das ist spannend.
Mal gucken, was
vielleicht
er da...
Hat er auch die Bücher gelesen und war Feuer und Flamme, dachte sich, da muss ich mitmischen.
Feuer und Flamme.
Ja, genau.
Insofern, also sind da auch schon große Namen dran geknüpft. Es ist aber alles noch nicht so weit. Also wird jetzt gerade erst am Drehbuch geschrieben und es gibt dann immer so Darstellergerüchte. Ja, wer könnte den Zayden, heißt der Rebellensohn, spielen. Aber ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, nur dass man weiß, es ist schon angelaufen und Amazon hat da geschielt auf einen Trend, der sich gerade im Fantasy-Bereich sehr stark entwickelt, da den aufzufangen. Also wird nicht nur Herr der Ringe alte Fantasy-Literatur, sondern auch ganz neu gewälzt. Und mal gucken, ob das dann vielleicht 2027 auf uns zukommt als Serie.
Mhm.
Fourth Wing.
Ja, klingt gut.
Ja. Ich glaube, das sind einfach so ein paar Sachen, die wir euch jetzt an die Hand geben können. Wir können euch auch noch tausende Sachen andere nennen, wie die Anzazi Boys sollen auch irgendwann noch zu Amazon kommen.
Oder die Warhammer-Serie, ne?
Ja, mit Warhammer 40k ist aber auch noch nicht so richtig vom Boden hochgekommen, so wie ich das gesehen habe. Wird immer wieder drüber geredet, dass er mal kommen soll, aber gedreht wird er auch noch nicht.
Nee.
Hagen wird auf jeden Fall, denke ich mal, dieses Jahr noch zu RTL Plus kommen. Da gab es ja letztes Jahr schon den Kinofilm, endlich ein deutscher Fantasy, und den fand ich auch ganz gut, also der war gut ansehbar und den gibt's jetzt auch noch als Serienauswertung halt mit mehr Material auf Episoden gestreckt, was ich auch eine interessante Sache finde, zu sagen, man nimmt Material, was man einfach schon viel gefilmt hat und macht erstmal einen Kinofilm draus und später dann in der längeren Auswertung noch mehrere Folgen, um das noch ein bisschen, die Siegfried-Sage, natürlich Hagen ist die Hauptfigur, noch ein bisschen zu vertiefen.
Das ist sehr spannend, auch so dramaturgisch ist es ja eigentlich ganz anders, ne? Eine Serie zu erzählen als ein Film, deswegen da
eigentlich
also
schon
sehr spannend irgendwie.
Also ich habe schon auch beim Kinofilm auch gemerkt, dass ich dachte, ja, jetzt könnte man hier sozusagen noch ein bisschen mehr erzählen. Es war dann schon sehr gestrafft, aber mal gucken. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aus deutsche Fantasy
also
kriegen wir also auch noch.
An,
ja, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, auch gerade für den Filmvergleich. Ja, ansonsten The Talamasca haben wir noch im Anne Rice-Universum mit Vampiren und sowas noch auf uns zukommt. City of Blood, noch eine Vampir-Serie, die zu Disney Plus kommen soll. Ich freue mich auch noch auf Ninth House, aber das ist auch noch sehr weit weg, wo sich Amazon die Rechte gesichert hat, von der Shadow and Bone-Autorin noch eine andere Fantasy, ein bisschen Horror-Reihe. Ja, und ansonsten natürlich auch viele Staffeln, so Ringe der Macht kriegen wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich die dritte Staffel. Sandman kommt ja dieses Jahr noch und wird zu Ende gebracht. Percy Jackson and the Olympians kommt noch zu Disney Plus und natürlich The Witcher Staffel 4, was vielleicht noch auch so ein großes Fantasy-Aushängeschild für Netflix ist, auch wenn jetzt Henry Cavill nicht mehr dabei ist. Mal gucken, wie die Staffel dann ankommt.
Das stimmt, ja.
Ja. Hast du noch irgendwelche Fantasy-Zukunftsprojekte, die du loswerden willst, wo du sagen wirst, die müssen wir ja noch erwähnen?
Och, lass mich überlegen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich schon die wichtigsten und größten auch abgegrast.
Ja.
Also, kann man so stehen lassen.
Dann belassen wir es dabei. Also freut euch mit uns auf Narnia und lasst uns gerne wissen, ob ihr noch neue, andere Projekte habt, die ihr in Zukunft kaum erwarten könnt. Vielleicht, weil ihr die Buchvorlage gelesen habt. Und schreibt uns entweder per Mail oder auch in die Spotify-Kommentare. Da habe ich ein paar mitgebracht. Da haben nämlich ein paar User Kommentare dagelassen. Das fand ich ganz süß. Wollte ich mal wieder hier ein bisschen reintragen. Zum Beispiel hat Hubert zu Department Q, unserer Serien-Netflix-Empfehlung, was ja gerade ganz groß ist, geschrieben. Hab den Film damals gesehen. Da gab es nämlich auch eine erste Verfilmung. Jetzt gibt's eine Serienverfilmung. Muss aber sagen, dass die Serie um einiges besser war. Hab bei der letzten Folge geweint wie ein Baby. Also ich bin noch nicht zur letzten Folge vorgedrungen, aber ich habe jetzt auch angefangen, Department Q zu schauen, ein Thriller, düsterer, mal schauen. Und Ilka schrieb uns noch zu unserem Zwielicht-Klassiker-Tipp, wo ich auch einen meiner Lieblingsfilme vorgestellt habe. Zwielicht ist einer der wenigen Filme, die ich seit Erscheinen immer wieder sehr gern sehe, großartig. Und zum Harry Potter Podcast haben wir auch noch viel Feedback bekommen. Ich lese mal vor, zum Beispiel von Jo schrieb, John Lithgow kenne ich aus der Serie Hinter Mond gleich links und ich empfand ihn, als ich klein war, als sehr lustig. Also mein Gegenteil zu mir, wo ich immer Angst hatte vor John Lithgow.
Kommt vielleicht wirklich drauf an, wo man ihn halt herkennt dann so, ne?
Mein Problem mit dem Snape-Darsteller ist, dass er viel zu attraktiv für Snape ist, den ich mir immer, als ich mir immer vorgestellt habe. Aber bitte, hatte Snape halt ein Glow-Up, gut für ihn. Finde ich eine schöne Einstellung dafür, dass sich viel zu viele Leute einfach über sein Aussehen beschweren.
Stimmt, ja.
Und ansonsten schrieb Matthias auch noch zur Harry Potter Serie: John Lithgow als Dumbledore kann ich mir momentan schwer vorstellen. Geht's dir wie mir? Mhm. Für mich ist er der Trinity Killer oder Barneys Vater. Mhm. Lasse mich trotzdem gern überraschen. Generell denke ich, werden es viele neue Darsteller sowieso schwierig haben. Helena Bonham Carter als Bellatrix war für mich unglaublich gut und ihre Nachfolgerin tut mir jetzt schon ein bisschen leid, da ich das sehr kritisch sein werde. Ich bin trotzdem gespannt und freue mich drauf. Also vielen Dank für euer Feedback auch dahingehend zu unseren letzten Podcasts. Ansonsten hört gerne nochmal in andere Podcasts rein, die wir schon hatten, wie zum Beispiel die Harry Potter Serienvorstellung, wenn ihr jetzt im Fantasy-Fieber durch Netflix und Narnia seid, oder die besten Filme, die uns zumindest noch 2025 erwarten, wenn ihr noch ein bisschen greifbarere Vorschau habt und nicht erst auf nächstes Jahr schauen wollt. Ansonsten danke ich dir, Joanna, dass du hier warst, um mit mir nach Narnia zu reisen. Du darfst jetzt wieder den Wandschrank mitnehmen, aus dem Studio schleifen.
Ja, vielen Dank dir.
Und wir wünschen euch da draußen natürlich noch ganz viele Fantasy-Filme, die sich lohnen werden, uns natürlich auch, und sagen Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.